herzliches Hallo, ihr Lieben, und ein ganz herzliches Hallo dir, liebe Katharina. Wie wunderbar, dass du erneut dabei bist.
Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Astrid, dass ich wieder dazu beitragen darf zu deinem schönen Kongress, dass wir zum zweiten Mal zusammen sind, was mich wirklich ganz besonders freut. Und ich heiße alle willkommen, die hier mit uns sind. Das ist eine große Freude, dass wir hier in einem so schönen und großen und tiefgehenden Kreis zusammen sind. Danke.
Ja, tief und hoch und weit. Das freut mich auch so sehr. Katharina, du bist ja Hüterin des alten Wissens, Initiatorin und Leiterin vieler Frauenkreise und Lebens- und Liebes- und Glücksforscherin und begleitest eben Menschen in tiefen seelischen Heilungsprozessen in deinem wundervollen Zentrum, was den Namen trägt, in guten Händen. Wie schön. Ja, und ich weiß, dass du ein sehr umfassendes Wissen und auch eine sehr umfassende Perspektive auf dieses Schauspiel hier auf Erden hast. Und deswegen traue ich mich gleich zu Anfang, dir eine große Frage zu stellen. Die wahre Liebe, die Urwunde, Urtrennung und eben auch der Urschmerz. Wozu das Ganze? Wo geht das hin und wo sind wir jetzt?
Das ist aber umfangreich. Ja, wie schön, wie schön. Ja, das ist ganz schön, weil das natürlich einen ganz großen Bogen spannt, diese Frage von dir, und uns ermöglicht, dass wir da wirklich so ganz tief verstehen, vor allen Dingen warum, weil immer wenn wir um das Warum wissen, schöpfen wir im besten Falle, also in meinem Falle dient der große Bogen immer dazu und die große und weite Perspektive immer dazu, dann den Sinn zu erkennen, weil das die große Perspektive uns einfach ermöglicht, auch den Sinn im Schmerz zu erkennen und den Sinn in Herausforderungen zu erkennen und den Sinn vor allen Dingen auch darin zu erkennen, dass Dinge zerbrechen müssen, zerschellen müssen, vergehen müssen, die dem Leben nicht dienen, aber letztlich dann eben auch doch. Und was das bedeutet, da gehe ich von Herzen gerne darauf ein. Ja, also als wir erstmalig auf Großmutter Erde inkarnierten, da gab es eine urlange Zeit, in der wir in der Wahrheit hier gelebt haben, aber wie Kinder im Paradies nicht davon ahnten, dass diese Wahrheit eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass es etwas ist, was auf eine Art Bewusstheit erfordert, nämlich die Bewusstheit, die Kostbarkeit dessen wert zu schätzen und zu kennen und deswegen diese Kostbarkeit auch hüten zu können. Und so haben wir als Menschheit und damit natürlich sowohl im Kollektiv als Menschheit als auch individuell auf unserer Reise durch all die Zeit hin und Leben, und ich würde sagen, das gilt für fast alle beseelten Menschen, die jetzt hier auf Erden inkarniert sind, und zwar eben nicht erst in den letzten Jahren geboren wurden, sondern so wie wir schon einige Jahrzehnte hier verbracht haben, die wir tatsächlich ganz bewusst uns in dieser Zeit jetzt inkarniert haben, weil wir einerseits die Erinnerung an diese Urzeit und die heilige Ursprünglichkeit wahren Menschseins viele Erinnerungen haben, also sprich schon viele Male auf Erden inkarniert waren und diese Reise auf eine Art in jeder Phase unseres Seins tragen, wenngleich bei den meisten Menschen ja sehr tief verschüttet. Aber das Schöne ist, sobald wir an die Ursprünglichkeit wieder erinnert werden oder sie durch Erinnerungen an uns herangetragen wird, in welcher Form auch immer, wir sofort spüren, da liegt Wahrheit darin, das ist erhebend. Das ist eine Erinnerung, wo alles in uns aufleuchtet und wo jede Zelle sagt, das ist es, wo so eine tiefe innere Seelenzustimmung gibt und auch eine große Sehnsucht dann wach wird. Und diese Urzeit, in der wir hier die Wahrheit gelebt haben, das war natürlich eine Zeit, die geprägt war von all dem, was jetzt auch vor uns liegt. Nämlich eine Zeit des tiefen Friedens, der tiefen Verbundenheit, mit uns selbst, mit unserer menschlichen Gemeinschaft, wie auch mit allen Wesen, mit Großmutter Erde. Eine Zeit, in der wir in vollständigem Einklang mit den großen Gesetzmäßigkeiten und all unseren Geschwistern gelebt haben. Und eine Zeit, in der wir ja paradiesische Zustände hatten. Wir lebten in der kompletten Verkörperung und Verwirklichung von der zentralen kosmischen Gesetzmäßigkeit von Liebe, Fülle, Schönheit und Gnade. Das heißt, so Dinge wie Mangel, Denken oder Empfinden und daraus erwachsende Gier oder Eifersucht oder Neid oder dann vielleicht sogar Kampf und Krieg oder Wettbewerb und Konkurrenz, das gab es damals nicht, weil für alles und alle gesorgt war, weil für alles und alle genügend da war, weil es so etwas wie Marktwirtschaft nicht gab. Es war für alle gesorgt. Es gab auch keine Unterscheidung zwischen Freizeit und Arbeit, sondern alles wurde in Freude gemacht, was es zu tun gab. Also zum Beispiel um Essen musste man sich ja kümmern in irgendeiner Weise. Und es war Teil der Freude, zu sehen, wo man das findet. Und es war Teil der Freude, das Leben wie ein Dankgebet zu leben und alles Leben zu ehren und mit allem Leben in Einklang zu sein und mit allen Leben auch eine Sprache zu teilen, nämlich die Sprache des Herzens. Im Kreis zusammen zu sein, die Lebenspfade und Lebenslinien eines jeden Wesens um uns herum zu achten, zu ehren, zu respektieren, von Eltern empfangen zu werden, die in Friede, Harmonie und Liebe miteinander leben und die als ihre Kinder in dieser Art und Weise empfangen und im Leben und in das Leben und in ihr Großwerden begleiten konnten. Jeder Mensch und jedes Wesen eingebunden an dem Platz, an dem es daheim war und zur Gemeinschaft dazugehörte, dazu auch nichts beitragen musste, um der Gemeinschaft angehören zu dürfen, weil es gar keinen Anlass dafür gab, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden wegen irgendetwas. Also all diese Dinge, die wir heute, von denen wir glauben, dass sie so dazugehören würden zu menschlichem Sein, sind uns ja alle später, oder komme ich gleich noch darauf, warum, eigentlich auferlegt worden. Und dieses Leben in heiliger Ursprünglichkeit hat natürlich alle Wesen mit ganz tiefem Frieden, mit Freude, mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Schönheit erfüllt und es war Gnade pur. Das Schöne ist, dass dieses ursprüngliche heilige Leben jetzt wieder vor uns liegt. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es auf allen Ebenen so wieder stattfindet, aber es wird nicht mehr lange sein. Und dann werden wir wieder tatsächlich so leben. Und das ist auch der Grund, weshalb gerade wir, die wir so viele Male schon auf Erden gelebt haben, uns in dieser Zeit jetzt inkarniert haben, um diesen Wandel überhaupt möglich zu machen. Und jetzt kommt der große Bogen von diesem ursprünglichen, wo wir waren und wo wir jetzt wieder hingehen, wo wir aber als andere jetzt hingehen. Denn damals haben wir das erfahren wie ein Kind im Paradies, das all das als selbstverständlich und als normal erlebt und überhaupt keine Vorstellung davon hat, dass es etwas jenseits dessen geben könne. Und dann kam das, was wir aus Märchen kennen oder aus der klassischen Helden- und Heldinnenreise kennen, nämlich dass mit einem Mal und wodurch auch immer ausgelöst, ich habe keine Ahnung, wie das kam, aber immer dann, wenn Bewusstheit gewonnen werden will, und muss, damit eine Sache uns überhaupt in ihrer Kostbarkeit bewusst wird und wir sie dann auch hüten können, sodass also wir Menschen im Grunde genommen das Geschenk, das wir bekommen haben, wir haben ja, tragen ja unendlich viel Medizin in uns, also im Heiligen Kreis, den man als Landkarte der Bewusstheit oder der menschlichen Bewusstheit nennen könnte oder sehen könnte, im Heiligen Kreis ist es so, dass wir Menschen die heilige Fünf verkörpern im Kreis von insgesamt 20 Kräften. Und die Kräfte, die davor sind, das sind die Urmutter und der Urvater, die eine unendlich tiefe Sehnsucht in sich tragen, dass die Liebe der Urquelle sich auf Erden irdisch materialisiert, verkörpert und verwirklicht. Also dass aus der immateriellen Liebe eine gelebte Liebe wird. Das ist eine ganz, ganz große Sehnsucht. Und diese Sehnsucht erfüllt sich darin, dass die Urmutter und der Urvater gemeinsam zwei Kinder gebären. Ihr erstes Kind, das ist Großvater Sonne. Ihr zweites Kind ist Großmutter Erde. Und als die beiden einander erkennen und lieben, entstehen daraus die irdischen Kinder. Als erstes Kind die Pflanzen, als zweites Kind die Tiere und als drittes Kind die Menschen. Und im Heiligen Kreis ist es so, dass jedes Wesen an seinem Platz und in dieser Reihenfolge der Geburt und des Auftauchens im Heiligen Kreis alle Qualitäten und die ganze Medizin derer, die vor ihm oder ihr waren, in sich trägt. Das heißt, wir als Menschen tragen die tiefe Sehnsucht von Urmutter und Urvater in uns, die Liebe der Urquelle, die Liebe des Göttlichen, wie auch immer man es nennen möchte, auf Erden zu materialisieren, auf Erden zu sein, zu verkörpern, zu verwirklichen. Und tatsächlich kommen wir ja aus unterschiedlichsten Seelenheimaten, irgendwo weit im Universum, weit in den Galaxien. Wir sind zum Teil unendlich weit hergekommen auf die Erde, um als Botschafterin der spezifischen Liebe unserer Seelenheimat hier diese Liebe zu verkörpern. Mhm. Und dann tragen wir natürlich die Medizin von Großvater Sonne in uns, dieses wärmende Licht, das voller Segen die ganze Vision in sich trägt, die Vision unseres persönlichen heiligen Traums des Lebens, aber auch die Vision des gelebten wahren Menschseins aller Menschen hier auf Erden, die Vision allen Lebens hier auf Erden und dieser wundervoll schönen Vielfalt. Das, was Großvater Sonne, Großmutter Erde schenkt und worin er sie Tag und Nacht unterstützt und begleitet, dass sie in ihrer, und da sind wir jetzt auch schon bei ihrer Medizin, bei der Medizin von Großmutter Erde, nämlich aus der geistigen Welt die Dinge in die materielle Welt hineinzutragen, also die Manifestationskraft, die Materialisationskraft, wo ja das Wort Mutter auch darin enthalten ist, das lateinische Wort. Und diese beiden Qualitäten leben uns als Menschen inne. Die Qualitäten der Pflanzen sind Vertrauen, Hingabe, Offenheit, dienen, dem Leben dienen. Alle Pflanzen sind Ausgangspunkt dafür, dass es überhaupt Tiere und Menschen hier auf Erden geben kann. Sie schenken einerseits den Sauerstoff, andererseits das Wasser, weil sie es in den Böden speichern. Sie schenken uns die Nahrung. Jedes Tier und jeder Mensch ist letztlich, gleichgültig ob Fleisch- oder Pflanzenesser oder beides, ist letztlich immer am Ende einer Nahrungskette, die mit den Pflanzen begonnen hat. Das heißt, diese Medizin, dem großen Ganzen und allen Wesen zu dienen, wohnt uns auch inne. Auch die Medizin dessen, was ich das kosmische Kind in uns nenne. Also das heile innere Kind, das voller Offenheit und Vertrauen dem Leben beide Hände reicht, wenn das Leben sich ihm öffnet und sagt, wer bist denn du? Ich freue mich so, dich kennenzulernen. Es ist so schön, dass wir miteinander tanzen hier. Und dann kommt die Medizin der Tiere, die wir als Menschen auch in uns tragen. Und das ist die Medizin des Herzensweges, die Medizin der Intuition. Und dass wir ohne jede Form von Zweifel oder Skepsis oder Misstrauen oder vielleicht gar an uns selbst zweifeln und uns selbst in Frage zu stellen, dem Herzenspfad folgen. Das sind die Medizinen, die uns allen innewohnen als Menschen. Und jetzt kommt noch die menschliche Medizin dazu. Und das ist diejenige, dass wir den freien Willen haben, also dass wir entscheiden können, unserem Herzenspfad zum Beispiel zu folgen oder nicht zu folgen. Und vor allen Dingen aber eben die Bewusstheit, die uns geschenkt wurde mit diesem freien Willen, dass wir das, was uns wertvoll, kostbar und seelenwesentlich und bedeutsam ist, dass wir das als diese Kostbarkeit erkennen und hüten. Und dass wir auf die Art und Weise auch tatsächlich als Hüterinnen und Hüter hier auf Erden sind. Und jetzt ist ja das Magische passiert. Wir haben uns längst davon abgewandt, Hüterinnen und Hüter zu sein, ganz im Gegenteil. Also wir sind ja jetzt und heute und hier an einem Punkt, wo man sagen kann, größer kann die Zerstörung eigentlich nicht sein, die wir uns selbst zufügen, die wir unseren Mitmenschen zufügen, die wir allen anderen Wesen hier auf Erden zufügen, unseren Tiergeschwistern, unseren Pflanzengeschwistern, Großmutter Erde, ihren Lüften, Gewässern und Böden. Und an diesem Punkt, also das ist so wie der dunkelste Nacht, der dunkelste Moment in der Nacht, Das ist dann immer der Punkt, wo irgendwann dann so ein Bewusstsein kommt, genug ist genug. Und jetzt sind wir, ich hatte mich ja darauf bezogen, dass wir schon nahezu alle beseelten Menschen, die jetzt in dieser Zeit inkarniert sind und eine Vision von neue Erde haben. Das ist vielleicht auch wichtig. Es gibt ganz viele, die keine Vision von neue Erde haben. Das sind aber auch nicht die, die sie mit erschaffen werden. Aber es gibt unendlich viele, die eine Vision von neue Erde in sich tragen. Und die wissen, seit sie auf die Welt gekommen sind, meistens vor ein paar Jahrzehnten oder vor vielen Jahrzehnten, dass sie auf die Welt kamen. Und ich bin mir sicher, ganz viele, die jetzt hier mit uns sitzen, nicken jetzt gleich und sagen, ja, so ging es mir auch. Du kommst auf die Welt und du denkst dir, das ist nicht meine Welt, in die ich hier geboren wurde. Das ist nicht das, was ich kenne, wie es eigentlich sein sollte. Und gerade dieser Unterschied zwischen dem Soll und dem Ist, also der Vorstellung in uns, der Vision, wie die Welt eigentlich sein könnte und sollte, und dem, was wir vorgefunden haben und bis heute ja immer noch vorfinden, genau dieser Abgrund da dazwischen und der Abstand, der lässt ja die Sehnsucht umso größer werden. Das heißt, diese Menschen, die jetzt heute hier inkarniert sind und diese Sehnsucht in sich tragen und diese Bewusstheit von, das ist nicht meine Erde, in die ich da hineingeboren bin. Ich darf sie aber zu der machen, die ich als Vision und Sehnsucht in mir trage. Das macht genau jetzt diesen Wandel aus. Das heißt, wir befinden uns am Ende, wie am Ende eines Märchens oder kurz vom Ende eines Märchens. Jedes Märchen ist dadurch gekennzeichnet, dass es mit einem paradiesischen, jungfräulichen Zustand beginnt, der aber unbewusst ist. Also da ist die Prinzessin oder der Prinz vollkommen unbedarft und dann kommt plötzlich das Ereignis, das alles erschüttert und dieses unbedarfte, paradiesische Zusammenleben in irgendeiner Weise auffüllt. Und dann beginnt die Heldenreise und die Protagonistin oder der Protagonist geht dann durch verschiedene Stufen des Wachstums, durch verschiedene Herausforderungen, kämpft mit Drachen, überwindet die Angst, Frösche zu küssen und so weiter und so fort und wächst an jeder dieser Aufgaben und dann zuletzt offenbart sich diesem Protagonisten durch diese Reise eine Welt, die er oder sie mit der Medizinmacht, die sie oder er gewonnen hat, jetzt auch wirklich verteidigen kann gegen alles Böse. Und dann enden ja die Märchen immer. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie bis heute. Und das ist natürlich immer in irgendeiner Weise glücklich oder selig verbunden, in Friede. Und wir befinden uns kurz vorm Ende dieser Märchen, weil wir jetzt wirklich die letzten Kämpfe sozusagen beobachten dürfen zwischen den Dunkelmächten, Finstermächten und denjenigen, die dem Leben dienen, weil wir alle Teil dessen sind, denn dieser Kampf findet natürlich einerseits sichtbar möglicherweise im Außen statt, aber vor allen Dingen findet er im Innen statt. Und dieser Kampf ist auch nie einer, wo es um Vernichtung geht, sondern der wahre Kampf ist derjenige, diesen Finstermächten in uns. Wir haben das ja auf eine Art nach diesem vielen Leben im ursprünglichen Sinne, hatten sich nämlich Hunderte und Tausende von Leben angereiht, die wir im nicht ursprünglichen Sinne, also herausgetreten aus dem Paradies in irgendeiner Weise im Kampf wieder zurückkehren zu müssen und zu wollen. Und dafür hat sich unsere Seele dann ganz, ganz viele menschliche Erfahrungen gewählt in den unterschiedlichsten Leben, die wir hier verbracht haben, die jenseits all dessen sich bewegt haben, wo das Paradies ist. Das heißt, wir mussten lernen, wie es ist, Täterin zu sein in vielfacher Hinsicht. Wir mussten lernen, wie es ist, Opfer zu sein in vielfacher Hinsicht, die sich wechselseitig bedingen, wo auch keines, nicht das eine unschuldig und das andere schuldig ist, so wie wir das gerne so darstellen, sondern es sind beides Aspekte des Zerstörerischen, die wir voll und ganz nicht nur durchleben mussten, sondern das Wichtige war, dass wir durch sie wieder zurückkehren können. Und das ist der Sinn und Zweck, weshalb unsere Seele diese Erfahrungen gewählt hat, um uns in der Liebe, im Mitgefühl, in unserer Vergebungsfähigkeit vertiefen zu können. Das heißt, wenn wir uns selbst den vorsätzlichen Mord, den wir begangen haben, Und davon ist niemand von uns ausgeschlossen. Da können wir jetzt einfach auch schon mal uns zurücklehnen, die Schultern sinken lassen, den Bauch wieder weich werden lassen und tief durchatmen. Ja, hier sitzen vielfache Mörderinnen und Mörder zusammen. Und es ist gut, das anzuerkennen, denn das ist letztlich der Friede, in den wir wieder hineinkehren. Also wenn wir immer dann, wenn wir die Täterin und den Täter in uns anerkennen können, wenn wir sagen können, ja, so ist es, auch ich habe schon. Und uns das vergeben können, dann erkennen wir, dass wir auch im Außen, also uns selbst einerseits, aber auch im Außen vollständig vergeben können und Mitgefühl haben können. Also wenn wir jetzt beispielsweise auf die Welt blicken und sehen, da gibt es Kräfte, Wesen, Menschen, die zu hunderttausendfachem, millionenfachem, vielleicht sogar milliardenfachem Tod beigetragen haben, und zwar bewusst und vorsätzlich, dann kann ich zu denen blicken, muss nicht mehr nach Rache und Vergeltung schreien, was wir ja an dieser Stelle jetzt und wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch tausendfach zu hören bekommen werden, sondern kann sagen, ja, auch ich habe tiefes Mitgefühl, dass dieser Mensch in dieser Zeit jetzt diese große Seelenaufgabe gewählt hat, um zu unser aller Heilung und Erwachung beizutragen, um zu unser aller Bewusstwerdung beizutragen, wie kostbar Leben ist und dass wir es wirklich hüten dürfen und wie kostbar es ist, wenn wir wieder in die Liebe zurückkehren, weil alles andere so zerstörerisch ist, dass es für nichts und niemanden und egal wie hoch in Anführungsstrichen der Gewinn sein mag an materiellem oder ruhmreichem Gewinn oder an Machtgewinn, es würde es nie ausgleichen, weil man kann das gar nicht nehmen zu dem Preis der Zerstörung. Das heißt, der eigentliche Ausgleich ist immer in die Liebe zurückzukehren. Und da mag ich ein Bild teilen, das mir in der Aufstellung vor fast 20 Jahren zuteil wurde. Da hatte jemand erzählt, dass in seiner Familie ein Mord geschehen ist und dass sein Onkel umgebracht wurde und wohl auch auf ziemlich brutale Art und Weise. Und dann wurde nur der Mörder aufgestellt und der ermordete Onkel und beide in die entgegengesetzten, diagonal sich gegenüberliegenden Ecken des Raumes und mit Blick in die Ecke hinein. Und die Einladung war, bewegt euch so, wie es euch für euch stimmig ist. Und beide drehten sich langsam um, blickten einander an und fingen dann an, ganz langsam Schritt für Schritt aufeinander zuzugehen, bis sie direkt voreinander standen. Sie standen ganz lange Auge in Auge und haben ganz tief im Blickkontakt und ganz, ganz tief und innig in der Verbindung, bevor sie sich umarmten. Und diese Umarmung war wie die eines Liebespaares. Und in dem Augenblick wurde mir so bewusst, wie sehr die beiden miteinander eine Vereinbarung getroffen hatten über eine Erfahrung, die sie teilen wollen würden. Der eine, der sich als Täter zur Verfügung gestellt hat, der andere als Opfer, um genau das zu erfahren, was in der Aufstellung offensichtlich wurde, nämlich um sich in der Liebe zu vertiefen, sich selbst vergeben zu können für die Erfahrung, die sie gewählt haben auf Seelenebene, um sie als Menschen zu durchleben und füreinander und das Gegenüber. Und wenn das gelingt, und das ist so tief und so groß und so heilig, dass uns bewusst wird, dass dieser ganze Bewusstwerdungs- und Heilungs- und Medizinpfad, den wir als Menschheit und individuelle Menschen hinter uns haben, dass das der Grund ist, weshalb wir das gewählt haben, dann bekommt das Ganze eine Dimension, so wie eben jetzt auch diese aktuelle Situation, in der wir uns befinden, wo es so offensichtlich noch ein letztes Mal ist, wie sehr dieses zerstörerische System wirkt und arbeitet und wir alle Teil davon sind, denn wenn wir es nicht wären, würde es auch nicht mehr da sein. Das ist auch so wichtig zu wissen, ja. Und das bringt so viel Friede hinein in das Ganze. Und dass jede Seele für sich den Pfad und die Erfahrungen gewählt hat, die sie gewählt hat. Und von daher kann ich nur sagen, in dieser Zeit jetzt sind ganz viele gekommen, die einerseits so wie diejenigen, von denen ich jetzt schon gesprochen hatte, viel Erinnerung in der Tiefe unserer Seele und unseres Herzens an das ursprüngliche und wahre Menschsein, viel ein weiter Medizinpfad aller Abgründe menschlicher Erfahrungen und der daraus im besten Falle resultierenden vertieften Liebe mit Gefühl und Vergebensfähigkeit. Und jetzt die Möglichkeit, das wieder neu zu erschaffen, aber sehr bewusst zu erschaffen und vor allen Dingen hüten zu können. Also vor allem Zerstörerischen bewahren zu können oder zumindest zu wissen, wie man sich dagegen wehrt, weil wir haben da viel Erfahrung gesammelt in den ganzen Jahrtausenden. Und dann gibt es eben diejenigen, die jetzt inkarniert sind, die nochmal ganz intensiv die zerstörerische Kraft der Finstermächte repräsentieren. Und das sind tatsächlich diejenigen, die über diese Inkarnation jetzt hinaus das Karma dessen, was sie da jetzt noch aufgebaut haben, erstmal noch abbauen müssen. Während ja viele andere durch sie so viel Bewusstheit gewonnen haben und so viel Erkenntnis gewonnen haben, dass sie direkt in neue Erde hineingehen können. Das heißt, was wir da erleben, ist eine Sinfonie von Miteinander, die zwar auf oberflächliche Art und Weise aussieht wie ein riesengroßes Gegeneinander, aber letztlich erfüllt jedes Wesen jetzt gerade in dieser Sinfonie genau den Klang, den es braucht, damit neue Erde sich gebären konnte. Und das ist wirklich heilig und groß.
Ja.
Ja, vielleicht noch zur Trennung. Das war ja auch das, was du noch angesprochen hattest in deiner Frage, gell? Das heißt, die Trennung ist im Grunde genommen eine selbstgewählte Entfernung vom Ursprünglichen, um irgendwann an den Punkt zu kommen, wo die Trennung so weit auseinandergegangen ist, dass der Faden, der dazwischen ist, oder wenn man das mit einem Gummi vergleichen würde, wo die Sehnsucht dann so unaushaltbar groß ist, weil die Entfernung so groß geworden ist, dass man aufgrund der so schmerzlich gewordenen Sehnsucht nach der Verwirklichung des Ursprünglichen, und alles Ursprüngliche ist immer heilig und schlicht, einfach in der Wahrheit schwingend, dass die so schmerzlich und groß wird, dass wir bereit sind, durch alle möglichen Herausforderungen hindurchzugehen, um dort wieder hinzukommen. Das heißt, mit der großen und tiefen Sehnsucht und dem Schmerz, den sie auslöst, weil wir uns so weit entfernt davon fühlen, entwickeln wir überhaupt erst die Beharrlichkeit, die es braucht, um dieser Vision zu folgen und durch alle möglichen Herausforderungen hindurchzugehen und uns ihnen zu stellen, um wieder in die Verbundenheit zurückzukehren. Die Trennung ist letztlich die Medizin, die den Schmerz so stark, die Sehnsucht so tief macht, dass wir dann wirklich bereit sind zu sagen, ja, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich kann spüren, es muss wieder in diese Richtung gehen. Und dann geschieht der Ausschlag des Pendels in die andere Richtung wieder.
Und wenn du jetzt sagst, eben dieses kostbare, wertvolle Leben schützen und genug ist genug, geht es dann darum, auch ins Außen hinein Nein zu sagen und uns zu wehren oder etwas abzuwehren? Oder geht es um einen tiefen Weg nach innen, ein Erkennen, dass alles seinen Sinn hat und ein einfach sein lassen, wie es ist? Und dann ist eben auch kein Widerspruch, kein Gegeneinander, kein Nein da. Wie siehst du dieses paradoxe Spiel von Ja sagen und Nein sagen?
Ja, das ist was ganz, ganz Wundervolles. Da danke ich dir sehr für diese tiefe Frage und die tiefe Weisheit, die du da in diese Frage hineinlegst. Das ist total schön, Astrid, weil natürlich ist der Weg erstmal ein innerer. Ich kann nur dann in schlichter Wahrhaftigkeit zum Ausdruck bringen, was meiner Wahrheit entspricht, wenn ich mir A, ihrer bewusst bin, und wenn ich B, nicht im Widerstand gegen etwas bin, sondern die schlichte Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist immer eine, die für das steht. Ich sage jetzt bewusst nicht aufsteht, das kann auch dazu gehören, aber die für das steht, was der Wahrheit entspricht. Und das bedeutet natürlich, dass das, also solange wir im Außen etwas verteufeln, solange wir im Vorwurf sind, solange wir anderen die Schuld geben, ist dieser Aspekt in uns noch unerlöst und im Schatten sozusagen, so nannte das ja der Carl Gustav Jung. Also das heißt noch uns noch nicht bewusst, weil noch im Dunkeln liegend. Deswegen nannte er es auch den Schatten. Und sobald wir das, und da hat uns ja jetzt, also diese drei letzten Jahre waren ja quasi wie ein Mega-Wecker, ein Mega-Wecker insofern, als wir auf eine gewisse Art und Weise so kollektiv wie auch individuell so ein bisschen wie in Trance waren. Die Dinge liefen, man hat sich darauf ausgerichtet, ganz viele Menschen haben sich irgendeinem, also ganz viele Menschen sagen von sich, ich bin ja jetzt schon seit so und so vielen Jahren auf dem Weg, können das auch zum Teil exakt benennen, seit wann sie auf welchem, auf diesem Weg sind und so weiter und so fort. Das heißt, es war ja alles so ein bisschen wie Friede, Freude, Eierkuchen. Wir können jetzt alle irgendwie, wir wissen um unsere Kraft hier, können irgendwie ein bisschen schamanisch reisen oder. Ich mache das jetzt ganz bewusst so ein bisschen überzeichne ich das, weil wir haben dadurch auch eine gewisse Naivität auch zum Teil entwickelt. Also so quasi, wenn ich mich jetzt auf Liebe und Licht ausrichte, dann ist alles gut und mehr brauche ich nicht und mehr will ich auch nicht und ich lese auch keine Zeitung mehr und ich schaue auch kein Fernsehen mehr. Ist alles auch wunderbar, ja. Ich will das auch überhaupt nicht klein machen. Aber das Wichtige ist, wir können Heilung nur erfahren, wenn wir dem Schatten ins Auge sehen. Das heißt, die Drachen in uns müssen wir anerkennen und die Drachen in uns müssen wir integrieren und wir müssen sie lieben. Wir müssen, wie ich es eben schon gesagt habe, die Täterin und den Täter in uns lieben und auch das Opfer in uns lieben, weil ansonsten setzen wir es fort und führen die Schwarz-Weiß Thematik, die wir dann mit uns selbst machen, nämlich dass wir uns von den Teilen, die wir an uns nicht mögen, abschneiden und uns nur noch dem zuwenden, was wir in irgendeiner Weise als lichtvoll empfinden. Das ist genau so eine Trennung, die das Ganze nicht beinhaltet und vor allen Dingen das Ganze nicht zusammenführt wie das, was wir der Welt vorwerfen. Und das Wichtige ist tatsächlich, dass wir das, was wir in uns tragen, was wir anderen vorwerfen, dass wir das heilen. Und das ist ja uns ganz leicht gemacht worden, gerade in den letzten Jahren. Es ist ja fantastisch, weil es gibt so viele konkrete Beispiele, wo wir erkannt haben, oh, da zeige ich mit dem Finger drauf, da bin ich im Vorwurf, da schimpfe ich, da renne ich vielleicht am liebsten schreiend auf die Straße oder brülle meinen Fernseher an oder wie auch immer. Ja, stell mich vors Rathaus hin und brülle irgendwie was rum. Es ist wichtig zu erkennen, also die wichtigste Selbsterkenntnis, die uns auf diesem Weg, die wir uns schenken dürfen und die uns der Weg auch schenkt, ist auch ich. Ja, das sind diese zwei magischen Worte, auch ich. Da sehen wir jemanden, der jemand anderen zwingt, irgendeine eine Sache zu machen und mit Sanktionen droht oder mit Verlockung droht oder was auch, oder mit Verlockung lockt. Und wenn wir uns darüber aufregen, dann ist es in uns und dann können wir sagen, okay, ja, auch ich habe schon andere versucht zu manipulieren, auch ich habe andere schon versucht zu sanktionieren mit Liebesentzug oder wie auch immer, auch ich habe schon versucht und so weiter und so fort. Und dieses auch ich, dem liegt sowas Magisches inne, weil in dem Moment, wo ich das sagen kann, kehrt Friede ein in mir, der Anteil, den ich vorher von mir hätte ausschließen können, ist integriert, ist gesehen und damit auch der Anteil im Außen. Und dann passiert nämlich das Magische, da muss ich nicht mehr brüllend auf die Straße gehen, muss auch keine Rathäuser und Autos anzünden oder was auch immer, sondern ich kann im Grunde genommen ganz schlicht einfach in meiner Wahrheit stehen und die ist unverrückbar. Und meine Wahrheit drückt sich immer schlicht aus. Und die drückt sich dann auch darin aus, dass ich zum Beispiel sage, genug ist genug. Ich zahle das halt einfach nicht mehr oder ich leiste dem nicht mehr Folge oder wie auch immer, aber das hat nichts mehr von Kampf an sich, das hat auch nichts mehr von Ringen an sich, also dass ich meine, mit einem Gegenüber in einen Stärkemessen oder Kräftemessen treten zu müssen, sondern ich mache es halt einfach nicht mehr, was nicht stimmig ist. Und ich mache das, was stimmig ist. Und das ist dann so schlicht, dass es auch ganz still ist. Ja? Also das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass man was auch immer braucht. Und von daher ist dieser Weg so ein, Es ist ein Innerer, der sich dann natürlich im Außen zeigt, aber das Außen ist sehr schlicht und bescheiden und ist im Grunde genommen eine Verkörperung. Und diese Verkörperung sehen vielleicht auch nur diejenigen, die Augen dafür haben. Also diese Verkörperung muss auch nicht groß rausposaunen, was sie da, warum sie sich so verhält oder wie auch immer. Das heißt, es ist ein Weg, der über das Innen dann sich im Außen verkörpert. Und Verkörperung ist vermutlich das, was das Kostbarste, was wir auf unserem Seelen, also auf unserem irdischen Pfad als Seele erreichen können, erreichen in Anführungsstrichen, weil alles, was ich verkörpere, sprich alles, was ich bin und was ich ja damit dann auch in meinen Worten, in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken und in meinen Handlungen niederschlägt und zum Ausdruck bringt, ist das, was ich als Seele am Ende meines Lebens auch mitnehmen werde. Und deswegen ist es ureigenst zu mir, zu meinem Weg nicht nur gehörend, sondern wirklich das, was ich bin, was du bist. Und von daher ist es auch ein Wert, der bleibt und der sich deswegen auch nicht in irgendeiner Weise verteidigen muss gegen andere, weil es, das kann einem niemand wegnehmen. Das ist diese, also es gibt eine Freiheit, die wächst aus dem Inneren heraus und ist Verkörperung von Freiheit, die kann einem niemand nehmen. Selbst wenn einen jemand einsperrt, selbst wenn einen jemand umbringen würde, diese Freiheit kann einem niemand nehmen. Und das ist absolut magisch. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet, Astrid.
Ja, dass der Weg nach innen, die Bewusstheit eben dann erzeugt, die sich im Außen zeigt und der wahre Wert ist, den wir dann mitnehmen. Also hier auf Erden materialisierte Werte, äußere Werte manifestieren, erzeugen zu wollen, ist zum Spiel gehörig, aber schlussendlich nicht der Wert, den wir mitnehmen können.
Genau. Und aus diesem Stehen in meiner Wahrheit und in meiner Wahrhaftigkeit und die Verkörperung dessen zu sein, ist es dann natürlich auch, also greifen auch Sanktionen nicht mehr. Ja gut, also wenn ich den Job nicht behalten kann, wenn ich diese oder jene Maßnahme nicht durchführen lasse an mir, dann ist es so, dann ist es aber auch nicht mein Job. Also dann gehe ich von diesem Ort, weil dort, wo ich nicht ich sein kann, ist ohnehin nicht mein Ort. Dann wähle ich einen anderen Ort. Also das heißt, wir werden so, wir sind freie Wesen. Und das ist wirklich der größte Ausdruck dieses freien Willens, den wir geschenkt bekommen haben. Dass sie, da, ich muss da immer an Diogenes denken. Diogenes hat ja in absoluter, hat sein Leben lang nackt gelebt und hat von der Sonne und von dem Wasser gelebt und von dem, was ihm vor Füßen kam. Und er war dadurch wunschlos glücklich und vor allen Dingen ein freier Mensch. Und als Alexander der Große mal zu ihm kam und ihn so quasi gesagt hat, also was wünschst du dir von mir, du hast einen Wunsch frei, hat Diogenes einfach nur geantwortet, geh mir einfach aus der Sonne und lass mich in Ruhe. Ja, so. Und als er auf dem Markt verkauft werden sollte als Sklave, hat er sich hingestellt auf dem Markt, nicht etwa irgendwie eingesunken und so, mein Gott, wer kauft mich jetzt als Sklave und hier werde ich jetzt verkauft und verliere dadurch meine Würde. Nein, er hat sich hingestellt in seiner ganzen wundervoll schönen Nacktheit und hat gesagt, wer will mich kaufen? Hier bin ich. Ich bin frei und du kannst wählen, ob ich da mit dir gehen soll als Sklave. Ja, und da sehen wir auf den ersten Blick, wow, das ist natürlich kein Sklave, das ist ein Meister. Und diese Freiheit, diese Größe, diese Würde, diese Schönheit, diese Stärke, diese Bewusstheit und auch diese schlichte Klarheit, das macht unter anderem wahres Menschsein aus, neben der Verkörperung wirklich von Liebe, von Miteinander, von Mitgefühl und von Vergebungsfähigkeit. Ja, ein ganz, ganz schöner Prozess, in dem wir uns da befinden und ein unglaublich reicher Prozess.
Ein unglaublich genialer Prozess, den wir dann oft mit unserem Verstand eben überhaupt nicht ergreifen können. So wie du sagst, ganz am Anfang hast du ja gesagt, das ist dann ein tiefes Erkennen mit dem Herzen, wo dann ein Andocken, ein Wissen wach wird plötzlich, obwohl wir es vielleicht eben vom Verstand überhaupt nicht ja, logisch nachformulieren könnten. Und dieses Paradox, dass in dieser Heldinnenreise, in der Heldenreise oft eben diese bewusste Erkenntnis unter einem Schattenaspekt verborgen ist und trotzdem dazugehört, da mag ich gerade noch mal fragen, wie ist das, weil viele empfinden jetzt wahrscheinlich so ein tiefes Anklingen in sich, wenn sie dich sprechen hören. Und auch mir geht es so, es gibt doch immer wieder auch Aspekte, die eben noch die Angst darüber schichten oder die Angstschicht, die darüber liegt, zeigen und die dann solche Fragen hochkommen lassen. Gehen wir jetzt dann doch noch durch einen Krieg oder was kommt auf uns zu? Wie gehst du mit diesen Schattenaspekten um und kommt ein Krieg im Außen auf uns zu? Müssen wir uns überhaupt auf das Außen beziehen oder ist es eben ein tiefer innerer Seelenweg, der uns schützt und der uns trägt?
Ach, wie schön. Also so umfangreich. Ja, also grundsätzlich ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass wir uns, also der Freiwille, den wir haben, ermöglicht uns aus dem Feld der Angst bewusst wieder zurück ins Feld der Liebe zu bewegen. Das ist vielleicht ganz grundsätzlich was ganz, ganz wichtig ist. Warum? Weil das bisherige System nur Macht über uns hat, indem es uns Angst macht. Sobald wir im Feld der Angst sind, sind wir manipulierbar, werden wir verwirrt und weggetragen von unserer Wahrheit und Wahrhaftigkeit, sind wir diffus, haben keinen Zugang mehr zu dem, was ich eben an Qualitäten angesprochen hatte, wie Würde, innere Stärke und so weiter und so fort. Vielleicht dazu, da gibt es ein Heilungswerkzeug von mir, das teile ich auch gerne mit dir, Astrid, und mit uns allen, die wir jetzt hier sind. Das ist, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück. Das ist der Königsweg, aus dem Feld der Angst in das Feld der Liebe zurückzukehren. Und ich kann nur sagen, jedes Wesen auf Erden kennt das Feld der Angst. Wie mag sich ein Baum fühlen, unter dem die Motorsäge angeworfen wird? Wie mag sich ein Baum fühlen, wenn jemand mit der Axt über der Schulter daherkommt und mit dem Vorhaben, ihn umzuschlagen? Jedes Wesen kennt Angst und kennt dieses, den Atem anhalten. Und unsere Pflanzen- und Tiergeschwister haben das große Glück, dass sie so eine tiefe Verbindung im Feld der Liebe haben, dass dieser Moment oft ein kurzer ist, den sie von sich abschütteln können und dann wieder ins Feld der Liebe zurückkehren. Bei uns Menschen haben wir ja den Nachteil dessen, dass wir sowas wie einen in Anführungsstrichen denkenden Verstand haben, der also auch alle möglichen Metaebenen einnehmen kann, verschiedene Perspektiven durchdenken kann, sich unbeschreiblich viele Sorgen ausdenken kann, Szenarien ausdenken kann und quasi das Loch, in dem man ohnehin schon sitzt, dieses Angstloch noch viel tiefer schaufeln kann. Und mit diesem Heilungswerkzeug, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück, haben wir ein Werkzeug in der Hand, das findet man auch auf meiner Webseite, das biete ich auch kostenfrei an, weil es so wichtig ist, dass wir wirklich jeder Angstaspekt, den wir empfinden und an jedem Punkt, wo uns Angst gemacht werden kann, sind wir an demselben Punkt wie den wir eben schon angesprochen haben, nämlich es gibt da einen Aspekt in mir. Ich kann ja nur dort Angst haben, wo ich die Szenarien aus irgendeiner Erinnerung kenne. Oder etwas deutlicher ausgedrückt, wer Angst vor Einbruch hat, weiß, wie schnell man irgendwo einbrechen kann. Sprich, hat das schon mal selbst gemacht. Und deswegen haben wir Angst davor, ja? Und das heißt, es handelt sich um einen Schattenaspekt in uns und mit diesem Heilungswerkzeug lieben wir diesen Schattenaspekt wieder zurück in uns, in die Wahrheit. Und zurück heißt, er darf wieder in unserer Seele Teil sein, unserer Seele. Und dadurch, dass er geliebt ist, muss er auch, ist er nicht mehr zerstörerisch, sondern wird zu einem Verbündeten. Also das ist die erste große Einladung, immer wieder zu wissen, wenn Angst da ist, es ist menschlich, auch ich kenne das, wir alle kennen das, es gibt niemanden, der keine Angst hat, selbst die allermutigsten Die sind nur an dem Punkt, wo sie sagen, meine Vision ist größer als meine Angst. Und deswegen gehe ich durch diese Herausforderung hindurch oder durch diese Situation hindurch. Ja. Also wir können jederzeit entscheiden, aufgrund unseres freien Willens aus dem Feld der Angst in das Feld der Liebe zurückzukehren. Und das ist die große Einladung, weil je mehr Anteile wir von uns integriert haben, umso mehr verkörpern wir all das, was wir uns ja wünschen. Also wie Diogenes zum Beispiel zu sein. Oder so, wie ich es eben geschildert habe, dass wir wirklich mit Verständnis auf uns und andere blicken, mit Verbundenheit und schlicht einfach in unserer Wahrheit stehen und sie verkörpern. Und dann ist die ganze Angstmacherei, die wir jetzt erleben und die ja also ein Ausmaß angenommen hat, das ja inzwischen schon wirklich fast skurrile Züge angenommen hat, was überall noch alles hergeholt wird, was zum Angstauslösen dient, was aber nichts anderes ist als diese wundervolle Inszenierung dessen, dass wir zurückkehren in unsere Wahrheit. Es ist wirklich ein großes Szenarium, in welchem unterstützt werden soll, dass wir uns selbst erkennen und erkennen, was wirklich wichtig ist und hütenswert ist. Und was du zum Krieg gefragt hast, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch notwendig wird, dass hier irgendwo bei uns auch noch ein paar Bomben fallen oder sowas, das weiß ich nicht. Ich mag dazu nur sagen, der Krieg, der gegen uns geführt wird, tobt seit Jahrzehnten. Er wird nur anders geführt, als wir es mit Krieg verbinden. Von daher befinden wir uns mitten in einem Krieg gegen die Menschheit, in einem Krieg gegen die Menschlichkeit, in einem Krieg gegen die Liebe, gegen das Leben, gegen die Schöpfung, was auch immer es noch für Formen annehmen muss, würde ich sagen, hängt davon ab, wie sehr es uns bewusst wird oder nicht bewusst wird. Und die Anzahl derer, die sich dessen bewusst sind und die diese Einladungen nutzen, um in Friede zu kommen und um vor allen Dingen an ihren vorgesehenen Platz sich nicht nur dorthin zu bewegen, sondern dort auch auszudehnen, sind immer mehr und mehr. Ich vergleiche diese Zeit jetzt gerade sehr gerne mit dem Märchen von Frau Holle. In Frau Holles Garten ist ja so, dass am Beginn dieses Märchens von Frau Holle fällt der Marie die Spindel in den Brunnen und sie weint ganz bitterlich, hat eine arme Mutter und die Spindel ist, dass die verloren gegangen ist, ist ein großer Verlust und ihre Mutter sagt zu ihr, tauch in den Brunnen und hol sie hervor. Und als sie in den Brunnen springt, kommt sie plötzlich in den Garten von Frau Holle. Und in dem Garten von Frau Holle rufen die Äpfel am Baum, dass sie gepflückt werden wollen, das Brot im Ofen ruft, dass es aus dem Ofen geholt werden möchte, bevor es verbrennt. Und sie macht es einfach. Sie ist eine Antwort der Liebe. Es ist ihr ganz selbstverständlich. Und als sie dann bei Frau Holle ankommt, hilft sie ihr natürlich. Die Betten aufschütteln und so weiter und so fort. Und eines Tages sagt Frau Holle, ich danke dir sehr, dass du mir so behilflich warst und dass du zu all diesen wundervoll schönen Dingen beigetragen hast, zum Wohle aller Wesen in irgendeiner Art. Jetzt verabschiede ich dich wieder, gebe dir deine Spindel, du kannst dich wieder auf den Weg nach Hause machen. Bevor du das aber tust, lade ich dich ein, unter diesen Torbogen dich zu stellen. Und dann stellt sie sich darunter und dann fallen ja hunderte von Goldtalern vom Himmel. Und als sie zurückkehrt mit all diesen Goldtalern, die nichts anderes darstellen, symbolhaft, als das, was wir vorhin gesagt haben, nämlich das, was zu uns gehört und was uns niemand nehmen kann, gibt es dann natürlich die Familie daneben, die total neidisch ist und die dann daraufhin bewusst inszenieren, dass die Spindel auch von denen in den Brunnen fällt, sie in den Brunnen taucht und die Nachbarsmutter schickt ihre Tochter in den Brunnen und sagt, schau zu, dass du auch so viel Geld heim oder Gold heimbringst. Und diejenige, die dann später zu Pechmarie wird, kommt in diesen Garten, das Brot ruft und sie sagt, nein, 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 ich habe was viel Besseres zu tun. Die Äpfel rufen, sie sagt, nein, 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 ich habe was viel Besseres zu tun. Als sie zu Frau Holle kommt, hat sie nichts Besseres zu tun, als nachzufragen, wann sie denn endlich zu dem Torbogen geführt wird. Und als sie dann dort ist, kommt Pech herunter. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Wir alle befinden uns auf eine Art in diesem Garten. Und die Einladungen, die jede und jeder von uns bekommt, das sind ganz individuelle Einladungen, die wir da bekommen, eine Antwort der Liebe zu sein, die nur wir in dieser Weise sein können. Und das bringt uns an unseren Platz, das stellt uns in diese Verkörperung hinein und es ermöglicht uns, die Medizin zum Wohl aller Wesen zu sein, die wir sein können. Das kann sein, dass wir jetzt in etwas, womit wir uns schon länger befassen, vertieft werden. Das kann sein, dass wir in etwas ganz Neues hineingeführt werden, was in unser Leben kommen soll. Auf jeden Fall geht es darum, zum Universum zu sagen, danke für die Einladung, ich folge ihr gerne. Denn das, was hier jetzt mir gegenüber als Einladung ausgesprochen wird, und Einladung sind fast immer schmerzliche Erfahrungen. Gnade geschieht vor allen Dingen dann, wenn wir uns einer schmerzlichen Erfahrung öffnen und uns dann die Frage stellen, wie kann ich eine Antwort der Liebe sein? Und dann geschieht Gnade. Dann wird uns etwas geschenkt aus der göttlichen Ebene. Und das können wir dann wiederum teilen mit anderen. Und in der Situation befinden wir uns jetzt alle. Und wir alle sind jetzt durch diesen Krieg, der gegen uns geführt wird und in den letzten Jahren immens an Fahrt aufgenommen hat, haben wir alle erlebt, wie es sich anfühlt, dass Familien, Partnerschaften, Freundschaften auseinandergerissen werden, also viele schmerzliche Erfahrungen, dass wir vieles verlieren, viele verlieren, dass viele einsam geworden sind in dieser Zeit, sich vollständig neu orientieren müssen, auch beruflich, aufgrund bestimmter Einschränkungen oder vielleicht auch Zwangskündigungen oder was auch immer. Und all das sind Situationen, wo jetzt für jede und jeden von uns sich die Einladungen offenbaren, in denen wir eine Antwort der Liebe sein können. Und das ist magisch, das ist absolut magisch. Von daher, ich habe keine Ahnung, ob es noch auch noch zusätzlich zu dem ganzen Krieg, den wir bereits erleben, auch noch Bomben braucht, konkrete, also hier auf unserem Boden, sie fallen ja in anderen Orten sehr wohl. Aber der Krieg ist längst da. Und es geht nur darum, dass wir es erkennen und dass wir eine Antwort der Liebe sind. Und je mehr Wesen eine Antwort der Liebe sind, umso weniger ist es möglich.
Umso weniger ist es möglich und umso weniger ist es vielleicht auch nötig, oder?
Genau. Ja. Ganz genau.
Wow. In diesem Sinne, jeder ist dabei.
Also wir alle sind immens bedeutsam für das Gesamte. Alles, was wir sind, speisen wir in die kollektive Bewusstheit ein und damit ist das Gewicht, das jede und jeder hat in diesem großen Geschehen, unbeschreiblich groß. Und ich möchte vielleicht noch ein kleines Beispiel sagen, weil das für mich vor mehr als 2 Jahrzehnten ein wirklich großer Moment der Bewusstwerdung war. Es gibt die wundervolle Forschung von dem David Hawkins, dessen Arbeit ich unbeschreiblich einladen möchte, sich damit zu befassen. Und zwar hat er selbst einen ganz starken, intensiven Bewusstwerdungs- und man könnte wirklich sagen Erleuchtungsprozess durchlebt und hat aufgrund seiner Arbeit und seiner Testungen, die er vorgenommen hat, festgestellt, dass das, was jeder Mensch in die kollektive Bewusstheit einspeichert, nicht nur ein Bestandteil von jetzt zum Beispiel 8 Milliarden ist, sondern dass je höher wir schwingen, also wenn wir, und das ist jetzt auch vielleicht nochmal wichtig, wie bedeutsam es ist, aus dem Feld der Angst in das Feld der Liebe hineinzutreten. Alle Schwingungen im Feld der Angst bewegen sich unter einer Bewusstseinsstufe von 200, also irgendwo zwischen 0 und 200. Und alle Bewusstseinsstufen, die jenseits des Feldes der Angst sind, also sich im Feld der Liebe bewegen, sind von 200 aufwärts und er hat es bis 1000 beschränkt, eingeschränkt. Und alles, was zwischen 200 und 1000 ist, dient dem Leben. Alles, was darunter ist, zerstört Lebendigkeit, Leben, Vitalität, Freude und so weiter und so fort. Ein Mensch, der über 200 schwingt, gleicht die Schwingung von mehr als 100.000 Menschen aus, die unter 200 schwingen. Das ist so eine Medizinmacht, die wir da haben. Ein Mensch, der in 500 schwingt, das ist die Schwingung der Liebe. Ein Mensch, der in 500 schwingt, gleicht die Schwingung von Menschen unter 200 aus, in einer Größenordnung von vielen Millionen Menschen. Das heißt, da wird einem bewusst, was es bedeutet, wenn ich für mich alleine auf meinem Sofa, an meinem Schreibtisch aus dem Feld der Angst ins Feld der Liebe zurücktrete, was ich ausgleiche, was für ein großes Geschenk das nicht nur jetzt für mich persönlich ist, weil es mich ja sofort erleichtert, sofort zu Friede und Liebe in mir führt und Verbundenheitsgefühlen in mir führt, die sich einfach wundervoll anfühlen, aber was das für ein riesengroßes Geschenk für die Gesamtheit der Menschheit ist. Also was das für ein Dienst an der Menschheit ist. Ja, das kann ich bei mir in der Küche machen, ohne dass ich irgendwie groß an die Öffentlichkeit gehen muss. Und wenn uns das bewusst wird, dann und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte vorhin davon gesprochen, wenn die Sehnsucht so groß ist und so schmerzlich, dass wir es wagen, uns unseren Schatten zu stellen, weil wir wissen, es dient dazu, die große Vision unserer Wahrheit wachzutanzen. Wenn ich darum weiß, dann macht es doch wirklich Sinn, wenn ich für mich persönlich aus meiner persönlichen Angst in mein persönliches Feld der Liebe wieder zurückkehre, weil ich es nicht nur für mich tue, was ja ohnehin schön ist, sondern weil ich es für die gesamte Schöpfung tue. Mhm. Und das ist der wirklich große Aspekt. Und weil ich das gerade sage, für die gesamte Schöpfung, das, was hier auf Erden passiert gerade, wird von der gesamten Galaxie, von allen Galaxien beobachtet und begleitet, mhm. weil dieser Ort hier, der bislang ein Ort des Ungleichgewichtes war, alles, die gesamte Schöpfung auf allen Ebenen ins Ungleichgewicht immer wieder bringt. Und deswegen wird es von allen Ebenen begleitet, dieser Prozess, damit Heilung, Ruhe und Frieden auch für das große Ganze einkehrt. Und so sind wir alle, die wir jetzt hier auf Erden sind, sozusagen diejenigen, die in die Arena getreten sind, um dieses große Geschehen, das der Rückkehr in Friede und Einklang und in die Wahrheit und ihre Verwirklichung und Verkörperung zu verwirklichen und zu ermöglichen. So Hut ab vor dieser großen Aufgabe.
So sei es, so ist es. Und für alle die, die jetzt wieder diese Stimme hören, aber wie mache ich das genau? Katharina hat dieses Heilungswerkzeug zur Verfügung gestellt und ich werde es verlinken und ihr findet es auf Katharinas Seite und so wünsche ich allen ein wundervolles Miteinander in diesem großen Geschehen und die Erkenntnis all der Liebe, die darinnen steckt.
Wunderschön, ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Astrid und uns allen, die wir hier sind und ich werde neben diesem Heilungswerkzeug noch drei Werkzeuge zur Verfügung stellen, die uns in unserer Verbundenheit vertiefen. Also wo wir dann grundsätzlich im Feld der Liebe schwingen und hin und wieder, wenn wir aus ihr raustreten, können wir das Heilungswerkzeug dann anwenden. Mhm. Danke. Danke. Danke, danke, danke und alle Segen.
Danke euch. Bis dann.